Campus Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund. Das ist euer Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian.
Hallo Nibras. Du entwickelst dich immer mehr zu so einem Boxring-Sprecher fast schon. Ich warte schon, dass du sagst, in the right corner, Hand, Fuß, Mund.
Michael Buffer heißt er doch. Let's get ready
to. Den könnten wir mal einladen.
Ja, das
nur für die ersten 10 Sekunden.
Ich glaube, für Geld tut der alles, der Typ. Deswegen glaube ich, könnte der problemlos für uns hier ein Intro machen.
Das trifft sich schlecht.
Schwergewichtskampfstil. Ob wir das wirklich wollen und die Hörer da draußen, sei mal dahingestellt. Was, glaube ich, aber alle wollen, ist eine neue spannende Folge.
Oh ja.
Die wir hier für euch vorbereitet haben. Wenn ich mich nicht irre, sogar mit der Nummer 70, Folge 70. Also auch so eine Art Mini-Jubiläum, obwohl 75 müssen wir mehr feiern.
60 war Mini-Jubiläum, 66 ist Mini-Jubiläum, 70, 75.
Ja, das ist so wie, das ist wie so mit Geburtstagen. Man muss sich das ja irgendwie immer schön machen, indem man ein kleines Jubiläum sich überlegt. Ich finde das.
Das kann was werden, wenn du mal Kinder hast. Ah, jetzt ist er schon 3,5 Wochen. Wir haben gerade gefeiert, weil er ist ja 3,5 Wochen. Aber warum nicht? Man muss die Feste feiern.
Weißt du, ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ich das Leben sehr positiv sehe und immer was Gutes in den Sachen sehe, die das halt zu feiern
sein.
Weiß.
Das kann sein.
So feiern wir auch heute diese Folge, die wir für euch vorbereitet haben, mit einem spannenden Thema, nämlich das Thema Nestschutz. Wir haben uns überlegt, darüber heute mal zu sprechen. Die vorletzte Folge, die wir gemacht haben, da ging es ja um die Corona-Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit und da, das hat natürlich einen Einfluss auf den sogenannten Nestschutz. Es gab viele Fragen zu dem Thema und wir hatten, oder ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Nestschutz ist vielen irgendwie ein Begriff, aber es würde sich lohnen, wenn wir darüber nochmal im Detail sprechen, das auch nochmal ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich genau bedeutet, welche Vorteile das für das Kind hat, wie sowas überhaupt entsteht und in welcher Phase das entsteht. Das sind also wirklich Aspekte, wo ich gedacht habe, da müssen wir heute nochmal genauer drüber sprechen. Und deswegen heute Thema.
Heute Thema. Ich finde, in letzter Zeit bewegen wir uns sehr in diesen jungen Gefilden, Schwangerschaft, Neugeborenen, finde ich aber gut und ist absolut angebracht. Zu dem Alter gibt es natürlich auch deutlich mehr Themen als jetzt für die 17-Jährigen. Da kann man so ein bisschen über die Abi
vorbereiten. Da wird das Nest verlassen.
Genau. Ja. Da werden sie flügge. Ah, es geht so schnell. Naja, genau. Und der Grund, warum wir uns dem Nestschutz widmen, ist, oder was ist der Nestschutz eigentlich? Liegt eigentlich auf der Hand, die kleinen Kinderleins, die kommen zur Welt und sind ja, wie du schon mal in einer Folge angemerkt hast, so ziemlich die verletzlichsten neugeborenen Säugetiere, die es so gibt, oder die unfähigsten, sagen wir mal so, wobei ein Bär, der jetzt in der Höhle zur Welt kommt und mini klein ist und neben seiner Grizzly-Mama liegt, der kann, glaube ich, auch nicht viel, aber so lang wie das der Mensch als Säugetier zum Beispiel nicht laufen kann, nicht jetzt irgendwie selbstständig hier agieren kann. Das gibt's in der Natur schon sehr selten. Und genauso sieht's eigentlich mit seinem Immunsystem aus. Das ist am Anfang natürlich auch sehr unselbstständig. Woher auch? Der kleine Kerl oder die kleine Dame hat ja nichts zu sehen bekommen, außer die Gebärmutter und die Fruchthöhle und war da 9 Monate beziehungsweise 40 Schwangerschaftswochen gut aufgehoben und abgeschirmt von der großen, weiten Welt. Und dann plötzlich kommt die Geburt, das Kind kommt zur Welt und ist natürlich umzingelt von Erregern, Keimen, der Umwelt, allem Möglichen. Und damit es da nicht gleich am ersten Tag zur großen Katastrophe kommt, hat die Natur es eingerichtet, dass das Kind da schon so ein bisschen Schutz mitbekommt und da nicht ganz blank zur Welt kommt.
Mhm. Ich glaube, auch ein Thema, was echt mit der Evolution der Menschen auch sich nochmal sehr verändert hat, und wir sind gerade hardcore am Evolutionieren, wenn ich das mal so lapidar sagen kann, weil in den letzten Jahrzehnten und vor allem im letzten Jahr sind neue Erreger dazugekommen in den relativ normalen Kreis der Infektionen, die uns umgeben. So muss man es heutzutage auch sagen. Auch das Coronavirus gehört zum Alltag heutzutage dazu und ist ehrlicherweise auch schwer wegzudenken und wird uns wahrscheinlich noch lange, lange begleiten. Hoffentlich nicht mehr in Form einer Pandemie irgendwann, sondern in Form von so lokalen, immer wieder vorkommenden Ausbrüchen, vielleicht so saisonaler Art. Aber ganz wegzudenken ist es momentan schwierig. Und so muss sich das Immunsystem auch weiter mitentwickeln. Und deswegen ist dieser Nestschutz so wichtig. Ich glaube, wenn du jetzt ein Kind von vor 5000 Jahren mit dem Nestschutz von damals auf die Welt kommen lassen würdest und hierhin beamen würdest, hätte das Kind wahrscheinlich trotzdem seine Probleme, weil in diesem Nestschutz so einige Sachen gar nicht mit abgedeckt sind, die heute völlig alltäglich und relevant sind. Es hat einfach damit zu tun, dass die Welt immer näher zusammenrückt und die Moderne dazu geführt hat, dass so ein Virus sich deutlich schneller verteilen kann über die Welt. Also wenn man jetzt so 100 Jahre zurückdenkt an diese spanische Grippe, diese über die Weltkugel hinausgreifende Infektion, das hat ja Monate und Jahre gedauert, bis sich das ausgebreitet hat. Bei dem Coronavirus hat das ja nur Wochen gedauert. Und als man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es quasi einmal um die Welt geflogen, über die großen internationalen Flughäfen, ploppte das auf innerhalb von Tagen an verschiedensten Stellen der Welt. Das ist natürlich etwas, was wo die Evolution von alleine nicht unbedingt hinterherkommt. Deswegen helfen wir gerade mit Impfungen. Und die haben wiederum einen absoluten Impact auf diesen sogenannten Nestschutz, den wir an dieser Stelle ein bisschen genauer besprechen wollen. Fangen wir vielleicht doch einfach damit an, was das denn überhaupt eigentlich ist.
Dieser Nestschutz. Also das Allerwichtigste und zugrunde liegendste dabei ist, dass das Immunsystem der Mutter, was ja der Ausgangspunkt von diesem Nestschutz ist, nur das liefern kann, was vorher schon eingekauft worden ist. Das heißt, der Nestschutz der Mutter kann nur gegen Krankheiten erfolgen, die die Mutter entweder selbst schon hatte und somit Antikörper dagegen ausgebildet hat oder wogegen sie geimpft worden ist. Alles andere kann sie natürlich nicht schützen, weil sie selbst noch keinen Kontakt hatte und weil sie dann wahrscheinlich auch selbst keinen Schutz dagegen hat. Insofern sind diese zwei Gebiete ganz wichtig einzugrenzen bei der Frage, wogegen ist mein Kind denn eigentlich dann geschützt, wenn es diese Antikörper der Mutter übertragen bekommt. Und das ist beides ein ganz probates Mittel, sowohl die eigene Infektion als auch die Impfung. Und im Zuge dessen kann es zum Übergang kommen oder kommt es zum Übergang von sogenannten Immunglobulinen, die über die Plazenta auf das Kind übergehen. Und diese Immunglobuline, sogenannte IgGs, also Immunglobuline G, die sind erregerspezifisch und können dann, wenn sie auf das Kind übergehen, im Kind sozusagen wirken, als hätte das Kind die Erkrankung auch schon gehabt oder wäre das Kind sogar schon gegen die Erkrankung geimpft worden, weil er dann, ja, oder sie dann den Schutz gegen diese Erkrankung hat. Das Ganze ist aber nicht lebenslang natürlich, wie man sich vorstellen kann. Wenn jetzt die Antikörper übergehen, da kann man gleich noch näher drauf eingehen, wann das eigentlich passiert und wann das am meisten passiert. Aber wenn die übergegangen sind und das Kind dann zur Welt gekommen ist, dann verdünnisieren die sich schön langsam. Das Kind wird größer und diese Antikörper werden immer weiter reduziert, sodass nach einer gewissen Zeit, um genau zu sein, nach 3 bis 9 Monaten, dann diese Antikörper verschwunden sind und der Nestschutz aufgehoben ist.
Man nennt das Ganze ja auch Leihimmunität. Das ist ja so der Begriff, den man häufig liest. Ich finde den irgendwie gar nicht so super, weil was man sich leiht, gibt man ja hoffentlich irgendwann wieder zurück. Und den Nestschutz, den geben die Kinder natürlich nicht wieder zurück. Deswegen finde ich Leihimmunität gar nicht so gut. Ist eher wie so eine Schenkimmunität von der Mutter, aber die halt irgendwann verschwindet. Es erinnert mich immer so ein bisschen an den schönen Schal, den man geschenkt bekommt und dann halt nach 3 Wochen irgendwo im Bus liegen lässt und dann ist er halt weg. So ein bisschen ist das auch mit dieser mit diesem Nestschutz, der verschwindet einfach und du hast diesen Zeitrahmen genannt, dass das einige Monate sind, das hängt auch so ein bisschen von den jeweiligen Immunglobulinen ab, wie lange die halten, manche länger, manche weniger, so in den Bereich 6 bis 9 Monate halten tatsächlich, glaube ich, die wenigsten, viele sind auch schon so nach 2-3 Monaten weg, es gibt, glaube ich, bei gewissen Erregern hält es überhaupt nicht lange, zum Beispiel Keuchhusten ist so ein Thema, da können Antikörper bei der Mutter schon nur gering sein und wenn sie aufs Kind übertragen werden, halten die überhaupt nicht lange, aber da kommen wir vielleicht noch gleich genauer drauf zu sprechen. Aber alles in allem ist das natürlich ein tolles System, eine tolle Idee von Mutter Natur und zeigt nochmal, was für ein unfassbar geniales Organ die Plazenta eigentlich ist, dass die das ermöglicht, dass diese Antikörper, so nennt man ja diese Immunglobuline auch, diese Antikörper von der Mutter aufs Kind übergehen können und gerade in dieser sehr, sehr vulnerablen Zeit in den ersten Lebenswochen das Kind schützen. Wieso braucht das Kind das überhaupt? Das Kind hat von alleine erstmal ein Immunsystem, das so in den Startlöchern steht, aber noch nicht wirklich gut ausgebildet ist, was noch unreif ist, was auch Zeit braucht. Und bisher hat es der Körper oder die Evolution es noch nicht geschafft, solche Informationen über Erregerabwehr ja so genetisch abzuspeichern. Man könnte sich ja vorstellen, ja, wäre ja super, wenn das irgendwie genetisch gespeichert wird. Das geht halt noch nicht. Deswegen muss das jedes Mal wieder von neuem gelernt werden. Und bis das Immunsystem des Kindes dafür ready ist, braucht es halt wirklich einfach diesen Nestschutz, diese Antikörper. Man kennt das auch so ein bisschen aus dem Alltag, wollte ich noch als Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal hatte, dass er eine Tetanusimpfung brauchte und sich irgendwie verletzt hatte und der Schutz nicht mehr so richtig frisch war, dann kriegt man ja häufig 2 Spritzen. Kann ich mich noch erinnern, als ich meine Platzwunde als Kind hatte, habe ich auch 2 bekommen. Einmal links und rechts quasi habe ich sogar gleichzeitig gespritzt bekommen. Da habe ich als Kind dann gedacht, was soll der Mist? Wieso denn 2 auf einmal? Das hat einfach den Grund, dass in der einen Spritze waren auch die Antikörper drin gegen Tetanus. Und das Gute, die können sofort arbeiten, die können sofort wirken. Also wenn dieses Kind zum Beispiel mit dem Nestschutz auf die Welt kommt und dann mit einem Erreger in den ersten Lebensstunden konfrontiert wird, dann kann es schon sein, dass die Antikörper der Mutter sofort anfangen zu wirken und diese Infektion abwehren. Also von daher ein Mechanismus, der halt auch wirklich sofort umgehend schützt. Aber du hast richtig gesagt, dass verdünnisiert sich irgendwann und hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange dieser Nestschutz überhaupt übertragen wurde. Man weiß halt, dass Frühgeborene einen deutlich schlechteren Nestschutz haben, weil relevant viele Antikörper erst im 3. Trimenon übertragen werden. Und wenn die, umso früher die Kinder zur Welt kommen, umso niedriger ist halt der Schutz. Und auch wenn die Mutter nicht gut mit Antikörpern geschützt ist, wenn zum Beispiel gewisse Impfungen Ewigkeiten nicht mehr aufgefrischt worden sind, eben zum Beispiel Tetanus, dann kann beim Kind auch weniger ankommen. Das ist auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss, der das mit beeinflussen kann.
Das Ganze beginnt in der 17. Schwangerschaftswoche, 4 mal 4 ist 16, plus 1 ist 17, also nach 4 Monaten circa, beginnt der Übertritt der Antikörper von der Mutter in den Mutterkuchen, in die Plazenta und somit aufs Kind. Und das geht bis zur Geburt, die ja, wie gesagt, in der 40. Schwangerschaftswoche planmäßig ablaufen sollte. Und wie du richtig gesagt hast, der Hauptanteil des Übertritts spielt sich in den letzten Wochen ab, so 35. bis 40. Schwangerschaftswoche. Das heißt, jedes Kind, das früher geboren worden ist, hat einen deutlich geringeren Anteil an diesen Antikörpern, die da übertragen worden sind. Solche Antikörper haben aber auch, wie vorhin schon gesagt, ein Ablaufdatum oder wie man medizinisch ein bisschen versierter sagt, eine Halbwertszeit. Also wie lange dauert es, bis sich die Menge der Antikörper halbiert? Und das sind bei den Masern-Antikörper zum Beispiel 33 Tage. Das heißt, nach 33 Tagen ist die Hälfte da, wieder 33 Tage ist von der Hälfte wieder nur noch die Hälfte, etc. etc. Und so kommt es, dass bei Masern zum Beispiel nach circa 3 Monaten. Und da gibt es eine große Studie, der vor 2 Jahren von über oder knapp unter 200 Neugeborenen, wo das untersucht worden ist, wo man gesehen hat, nach 1 Monat haben fast alle Säuglinge einen Schutz gegen Masern, nach 2 Monaten sind das schon nur noch 90% und nach 3 Monaten fast keiner mehr oder gar keiner mehr. Also daran sieht man, wie die sich da in die Flucht schlagen lassen und plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Und dann ist das Kind aber halt blank sozusagen gegen diese Erkrankung und hat keine weiteren Antikörper bis zur vorgesehenen Impfung, die ja zum Beispiel bei Masern ab dem 9. Lebensmonat durchgeführt werden kann, eigentlich so 12. Lebensmonat geplant ist, aber bis zu der Zeit hat es dann keinen effektiven Schutz. Und die Masern sind, das ist auch die Erkrankung, wo man das erste Mal überhaupt so einen Nestschutz beobachtet hat. Das ist schon eine ganze Weile her, das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gab es eine Masernepidemie und dann hat man beobachtet, dass Kinder von Müttern, die Masern hatten, selbst als Neugeborene nicht Teil dieser Epidemie geworden sind und nicht erkrankt sind an Masern. Und somit war das die erste Beobachtung dieses Nestschutzes, wo die Erkrankung der Mutter das Kind selbst geschützt hat.
Ja, interessant, dass das schon so lange irgendwie auch bekannt ist und dennoch, also anscheinend früher bekannt war, als dass man überhaupt wusste, dass es Bakterien und Viren gibt, die Infektionen auslösen. Das ist ja interessanterweise auch kaum etwas mehr als 100 Jahre erst bekannt, dass es Mikroorganismen gibt, die uns krank machen. Wüsste ich mal gerne, was die sich 1850 gedacht haben, woran das liegen kann. Ne? Denn die wussten ja gar nicht, dass die Masern überhaupt Masern sind. Mhm. Aber trotzdem spannend. Wo ich nochmal drauf eingehen wollte, wir reden andauernd von Antikörpern. Was sind Antikörper vielleicht überhaupt? Das nochmal ganz kurz zu erklären in wenigen Worten. Diese finde ich übrigens auch ein schreckliches Wort, Antikörper. Das klingt so komisch irgendwie. Aber vielleicht die Erklärung hilft zu verstehen, was das eigentlich genau sein soll. Das sind so kleine Proteinkomplexe, die gebildet werden von Teilen unserer weißen Blutkörperchen. Viele haben schon mal gehört, dass weiße Blutkörperchen nicht einfach nur weiße Blutkörperchen sind, sondern dass es ganz, ganz viele verschiedene Untergruppen gibt, die man auch nochmal aufteilt in ein angeborenes Immunsystem und ein erworbenes Immunsystem. Erworben heißt jetzt nicht bei eBay bestellt, sondern erworben heißt, man hat es quasi trainiert und ausgebildet und da spielen hauptsächlich die Rolle die sogenannten Lymphozyten. Eine Gruppe von diesen Lymphozyten, die bildet diese Antikörper, nachdem ein Kontakt hergestellt wurde zu einem Erreger. Und diese Lymphozyten, die können sogar in so einen Gedächtniszustand gehen und dann für immer oder für sehr lange Zeit in unserem Blutkreislauf herumwabern und immer wieder reaktiviert werden, wenn der Erreger wieder in den Körper tritt und sofort anfangen loszufeuern und neue Antikörper zu bilden. Und diese Antikörper, diese Proteinkomplexe, die sehen so ein bisschen aus, ja, wie so eine Gabel, auf der einen Seite so ein bisschen breiter, auf der anderen Seite wie so ein Stiel. Und die binden auf der einen Seite an diesen Erreger, an die Oberfläche des Erregers und mit der anderen Seite binden sie an die Abwehrzellen. Das heißt, die koppeln quasi sofort den Erreger an den Überwacher des Körpers, sodass der sofort weiß, okay, hier muss ich aktiv werden, diese Zelle, diesen Erreger, den muss ich sofort kaputt machen. Und die helfen einfach bei der Spurensuche nach den Erregern im Blut, dass die besser gefunden, aufgedeckt werden und vernichtet werden können. So kann man das sich ganz gut vorstellen. Und was ich auch noch ergänzen wollte, das haben wir natürlich nicht vergessen. Wenn man jetzt im Internet nachliest zum Nestschutz zum Beispiel, dann wird man auch häufig darauf stoßen, dass zum Nestschutz natürlich auch das Stillen und die Muttermilch gehört. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir das hier nochmal betonen. Denn auch über die Muttermilch werden Antikörper auf das Kind übertragen und können dort im Darm dann aufgenommen werden und wirksam werden. Das sind meistens Immunglobuline von einer anderen Klasse, nicht Immunglobuline der Klasse G, sondern der Klasse A, die auch gegen Erreger wirksam sind. Allerdings gibt es zum Beispiel Situationen, wo zum Beispiel nicht gestillt werden kann. Das bedeutet nicht, dass ein Kind keinen Nestschutz mehr hat. Also das Kind hat natürlich weiterhin den Nestschutz, den es über die Plazenta bekommen hat. Aber tatsächlich muss man sagen, deswegen haben wir es ja auch so oft schon betont und auch in unserer Folge über die Ernährung im ersten Lebensjahr, dass diese Effekte durch das Stillen natürlich sehr förderlich sind für das Immunsystem, dass Kinder, die gestillt werden, auch Vorteile haben, was Infektionen angeht. Das kann man sich also gut vorstellen, dass dieser bereits vorhandene Nestschutz durch das Stillen vielleicht besser aufrechterhalten wird, noch ein bisschen geboostert wird, wie so eine Impfung, die aufgefrischt wird für diese kurze Zeit. Natürlich verschwinden die auch irgendwann und ich meine auch, dass die Immunglobuline, die über die Muttermilch übertragen werden, etwas weniger lange haltbar sind als jetzt die, die über die Plazenta kommen. Aber das ist ein zusätzlicher positiver Effekt, den man zum Nestschutz mit dazu zählt und der auch natürlich eine relevante Wirkung hat, aber nicht im absoluten Vordergrund dieses Schutzes steht. Da bleibt und ist vor allem die Übertragung über das Blut, über die Plazenta zu nennen.
Also für die vielleicht ein Wort auch noch zum Stillen und zu der Übertragung der Antikörper über die Muttermilch. Diese IgAs, also diese Immunglobuline, das sind sogenannte sekretorische Immunglobuline, die also nicht im Blut gebildet werden, sondern auch von der Schleimhaut gebildet werden kann. Und die wirken auch hauptsächlich oder am besten gegen Erkrankungen, die sich an den Schleimhäuten entwickeln, also gegen die Darminfektionen zum Beispiel. Da ist, wo es auch die Rotavirusimpfung gibt für die Neugeborenen, da gibt es auch über die Muttermilch einfach eine gute Ladung an Antikörpern, an diesen IgAs, die dann direkt dort aber auch schützen. Die gehen schlecht ins Blut über und schützen dann eher nicht im Blutkreislauf, sondern direkt an der Schleimhaut. Das betrifft noch ein paar andere Viren, wo auch sich Darmerkrankungen ausbilden können. Aber wie du gesagt hast, der Nestschutz per se oder per Definition ist eigentlich der über die Plazenta während der Schwangerschaft stattfindet. Das Ganze ist nicht so richtig fehlerfrei oder makellos. Es gibt schon Erkrankungen, gegen die über den Nestschutz nicht so gut geholfen wird oder vorgebeugt wird. Dazu gehört vor allem der Keuchhusten, also die Pertussis. Das ist eine Erkrankung, die vor allem die ganz kleinen Babys bedroht, weil die eben dadurch einen ganz schlechten Schutz haben. Drum gibt es auch sehr früh im Leben schon die erste Impfung dagegen im Rahmen der Sechsfachimpfung. Da ist diese Pertussis- oder Keuchhustenimpfung mit dabei. Und gerade die wenigen Wochen alten Säuglinge sind davon bedroht. Deshalb sollte man auch gucken, dass der Rest der Familie, vor allem die Geschwisterkinder, einfach gut und nach Plan, laut STIKO-Empfehlung, durchgeimpft sind, weil dann ist das Risiko, dass hier eine Keuchhustenerkrankung eingeschleppt wird und das Baby dann sehr, sehr krank machen kann, einfach deutlich reduziert. Bei Scharlach und Grippe sieht es ähnlich aus, da gibt es auch keinen wirklich guten Schutz über die Plazenta und durch den Nestschutz, da gibt es einfach weniger Abhilfe dann.
Genau, aber dazu kann man ja vielleicht jetzt den sehr, sehr aktuellen Punkt ansprechen, dass seit 2020 laut STIKO auch die Impfung gegen Pertussis auch in der Schwangerschaft empfohlen wird, im dritten Trimenon. Das ist eine relativ neue Empfehlung, die aber sehr, sehr sinnhaft ist und genau diese Schwachstelle des Nestschutzes dank Studien erkannt hat und versucht auszubessern, eben weil einfach selbst wenn die Mutter Pertussis selber durchgemacht hat oder damit in Kontakt gekommen ist als Erwachsene, der Schutz der Antikörperspiegel bei der Mutter zu niedrig ist, um auf das Kind einen ausreichenden Schutz zu übertragen. Was ich sehr spannend fand, war, dass sogar in Studien gezeigt wurde, dass selbst wenn die Mutter 1 bis 2 Jahre vor der Schwangerschaft gegen Pertussis geimpft wurde, selbst dann der Spiegel während der Schwangerschaft zu niedrig war, um für den Kind einen guten Schutz zu bieten, sodass man sich entschieden hat, ganz klar zu empfehlen, bei allen Frauen eine Impfung zu machen während des dritten Trimenons, damit eine vernünftige Immunisierung während der Schwangerschaft sofort auf das Kind übergehen kann. Man weiß, dass nach der Impfung relativ rasch ein sehr hoher Spiegel an diesen Antikörpern entsteht und diesen Effekt nutzt man einfach aus, sodass man dann diese ja etwas flutartige entstehende Immunität sofort dem Kind mitgibt und dann diese zwei, drei Monate, bis das Kind dann die erste Impfung bekommt, einfach überbrücken kann. Und das finde ich eigentlich immer einen schönen Gedanken, wie sich da Mutter Natur und die Medizin echt so den Staffelstab in die Hand drücken, um die Kinder möglichst gut zu schützen. Also da ganz klar diese Empfehlung von unsererseits auch der STIKO-Empfehlung zu folgen. Da haben auch in letzter Zeit einige gefragt, wie man das jetzt am besten machen soll, auch wo diese Coronavirus-Impfung empfohlen wurde in letzter Zeit. Und jetzt sogar auch, da kam vor einigen Tagen auch die Info, dass die STIKO sich immer mehr dahinter stellt und anfängt, das zu empfehlen, dass Schwangere auch sich gegen Corona impfen lassen. Wie viel Abstand man da jetzt zum Beispiel zu so einer Pertussis-Impfung einhalten sollte. Und da musste man sagen, da konnten wir auf jetzt keine klare Quelle verweisen, die da eine sichere Empfehlung gegeben hat. Ich denke aber mal, so wie das bei vielen anderen Impfungen ist, dass wenn man da 2 bis 4 Wochen einhält, dass man da auf einer guten Seite ist. Aber ich denke, das ist eine Frage, die auf jeden Fall nochmal mit dem betreuenden Frauenarzt zum Beispiel oder dem impfenden Arzt zu klären ist. Das hängt ja auch immer bei jedem auch so ein bisschen von der eigenen Situation ab. Aber mit 2 bis 4 Wochen fährt man da sicherlich gut. Nur tatsächlich mit den ganzen Impfungen, die mittlerweile empfohlen sind in der Schwangerschaft, kann man es auch verstehen, dass man da so ein bisschen in so einen Terminstress reinkommt. Wann bringe ich all diese Impfungen unter? Es gibt ja auch die Empfehlung, gerade in der kalten Jahreszeit auch eine Grippeimpfung während der Schwangerschaft durchzuführen. Und da muss man halt auch gucken, wie man die mittlerweile, wenn man es jetzt mit der Corona-Impfung zusammenzählt, 4 Impfungen während der Schwangerschaft, wenn es auch nur diese sind, wie man die machen sollte. Denn klar, wenn jetzt auffällt, und das würden wir auch empfehlen, dass große Lücken im Impfkalender vorhanden sind, dann ist natürlich während der Planung einer Schwangerschaft oder halt während der beginnenden oder fortschreitenden Schwangerschaft es sehr ratsam, diesen Impfstatus mal gut zu prüfen und zu den richtigen Zeitpunkten auch aufzufrischen. Also gerade, was du gesagt hast, wenn jetzt die Masernimpfung überhaupt nie erfolgt ist, dann ist doch eine tolle Zeit, das noch während der Schwangerschaft zu machen, dass das Kind das auch im Nestschutz mitbekommt.
Ja, bald wird es so sein, dass man sich, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, nicht nur eine Hebamme suchen muss, sondern auch gleich mal die Impfungen planen muss. Das ist der richtige Terminstress. Nee, ist jetzt nur Spaß natürlich. Das ist auch für viele Familien ganz schön anstrengend. Jetzt auch das Thema Hebamme oder Beleghebamme. Es passt jetzt gar nicht, aber wenn ich es schon erwähnt habe, da muss man natürlich früh dabei sein, wenn man sich eine ausgesuchte Person da sichern möchte, unter Anführungszeichen. Und wie du sagst, das sind jetzt 4 Impfungen während der Schwangerschaft. Man ist nur darauf bedacht, dass man seinem Kind das Beste tut. Das sind schon viele Überlegungen, die man da anstrengen muss. Thema Corona hatten wir ja vor 2 Folgen, wie du gesagt hast, schon angesprochen, dass diese Impfung mehr und mehr empfohlen wird. Es gibt auch schon Studien und Untersuchungen, wo man herausgefunden hat, dass diese Antikörper, die die Mutter dann bildet, eben aufs Kind übergehen und somit das Neugeborene einen Schutz gegen die Corona-Infektion dann aufweist, vorübergehend zumindest. Umgekehrt, wenn die schwangere Frau an Corona erkrankt, dann bildet sie natürlich auch Antikörper gegen Corona. Die werden aber in weitaus geringerem Maß oder sogar kaum auf das Ungeborene übertragen. Also das ist kein adäquater Ersatz für die Impfung. Meistens kann man sich's eh nicht aussuchen. Wir haben auch gesagt, dass Schwangere schon ein höheres Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Deshalb wird ja hauptsächlich die Impfung für in der Schwangerschaft jetzt positiv gesehen. Aber es hat eben, wie gesagt, auch einen positiven Effekt auf das Ungeborene und später Neugeborene durch den übertragenen Schutz.
Dazu noch das Stichwort, was auch noch natürlich Sinn macht, ist, dass die durchgemachte Infektion trotzdem ja eine gute Grundlage ist für eine Auffrischungsimpfung. Da wird ja empfohlen, ab 6 Monaten nach der Infektion eine Auffrischungsimpfung durchzuführen. Hierfür ist auch von den Impfstoffen, von denen man normalerweise 2 Dosen braucht, nur eine Dosis notwendig nach dem aktuellen Stand, so dass man, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man kommt jetzt so langsam ins dritte Trimenon und man hat vor ungefähr 6 Monaten oder etwas länger her eine Coronavirus-Infektion bereits durchgemacht oder hatte mal einen positiven Abstrich und nachweisbare Antikörper, dass man dann zum Beispiel auch während der Schwangerschaft nur eine Dosis vom Impfstoff brauchen würde. Das kann man also auch noch berücksichtigen. Das war ein guter Hinweis, dass das jetzt nicht so ist, dass man sich darauf komplett ausruhen kann, dass man genesen ist und ja einen tollen Antikörperspiegel erwartet, sondern auch das kann vielleicht ein bisschen zu wenig sein, ähnlich wie bei dem Keuchhusten oder bei der Grippe, wo der natürliche Spiegel, der nach so einer Infektion entsteht, einfach nicht richtig ausreicht, um das Kind auch mit zu schützen. Was ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen wollte, ist, wir haben auch ganz viele Nachrichten bekommen, immer mit der Frage, wie kann ich denn jetzt überhaupt an den Impftermin drankommen? Mein Hausarzt, meine Gynäkologin, mein Impfzentrum, die haben mich jetzt trotzdem abgewiesen, obwohl es jetzt von den Fachgesellschaften die Empfehlung gab. Da können wir natürlich keine ganz klare Linie angeben, weil es da natürlich aufgrund der Frische dieser Empfehlungen noch nicht eine so klare Linie gibt, dass alle schon davon überzeugt sind, muss man leider auch so sagen. Also ich glaube, es gab viele, die ja sich nicht sicher waren und vielleicht auch die Empfehlungen noch nicht ganz mitbekommen haben, zum Beispiel. Oder ja, bei einem, wenn ich mir das so vorstelle, einem Impfzentrum auch durchaus lange Listen haben, wann wer drankommt, dass man dann nicht direkt an erste Stelle drankommt. Ich muss aber sagen, die großflächige Resonanz war eigentlich, dass wenn man 2-3 Tage später nachgefragt hat und hat es jetzt doch geklappt, die meisten dann gesagt haben, ja, jetzt bin ich dann doch schon geimpft. Also ich glaube, mit der Zeit erkennen es gerade immer mehr, dass es Sinn macht und es wird immer breiter vertreten, das Thema. Nach der Geburt ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil Schwangere eine gewissere Priorisierung bekommen. Frisch gebärdende, kann man das so nennen?
Entbundene.
Frisch entbundene können das leider nicht so einfach umsetzen, weil es da, glaube ich, noch keine Priorisierung gibt, die einen ja quasi in der Warteliste nach vorne bringen würde. Das ist dann wirklich ein Aspekt, da kann man momentan tatsächlich nur drauf hoffen, dass man entweder jemanden hat, medizinisch, der einen betreut, der das trotzdem so sieht und einen da unterstützt mit der Impfung. Oder man wartet auf die jetzt nicht mehr allzu weit entfernte Aufhebung der Priorisierung, wo man dann wahrscheinlich mit einem Termin, das wird wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich gehen, aber trotzdem rechnen kann. Und ich verstehe das auch, dass da viele besorgt sind, weil wenn wir jetzt hier über Immunglobuline sprechen, die übertragen werden, viele wollen ihre Kinder auch damit schützen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es aber, ja, trotzdem wichtig, dass man sich nicht zu sehr verrückt macht, sich nicht zu sehr stresst. Kinder sind nach wie vor diejenigen, die am wenigsten von diesen Coronavirus-Infektionen schwer betroffen sind, sodass die es, glaube ich, am ehesten auch vertragen können, wenn der Nestschutz nicht ganz besonders toll ist. Ne? Also das ist etwas, was einen nicht zu sehr verrückt machen sollte.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Die gefährdete Bevölkerungsgruppe sind die Schwangeren und nicht die Neugeborenen. Deshalb ist die Impfung der Schwangeren empfohlen. Das, warum man dann nicht zu seinem Termin oder zu seiner Impfung kommt, beruht wahrscheinlich aus dem heraus, dass sich das ja entwickelt hat, diese Empfehlung. Und es hieß ja ganz am Anfang, wenn man als Frau eine Indikation zur Impfung hätte, zum Beispiel, wenn man im Gesundheitswesen tätig ist und man ist schwanger, dann sollte man, obwohl man schwanger ist, auch diese Impfung bekommen. So fing es ja an. Mittlerweile hat sich das deutlich konkretisiert und eben verdeutlicht, sodass es wahrscheinlich aber trotzdem noch in einigen Köpfen so drin ist, ja, wenn die Frau jetzt keine Indikation hätte, ohne Schwangerschaft, dann hat sie halt mit Schwangerschaft auch keine Indikation. Mhm. Daher kommt das wahrscheinlich. Und wenn das ja, Kind glaub, dann ist draußen ist, dann erst recht, weil dann ist sie in den meisten Fällen eine junge Frau in den besten Jahren und ist eben in der Priorisierungsliste weiter hinten. Aber wie du gesagt hast, das sind noch, ich glaube, das handelt sich jetzt um ganz wenige Wochen, dann wird diese Priorisierung aufgehoben und dann kriegt man auch dann die Impfung.
Ja, du hast recht, ich habe das jetzt auch gerade ein bisschen, ich habe nicht genau das gefunden, was ich eigentlich gedacht habe, jetzt hast du mir geholfen, dass nämlich, glaube ich, viele vor der Empfehlung das Problem hatten, dass sie vielleicht dran gewesen wären, aufgrund ihres Berufes zum Beispiel, weil sie in der Altenpflege gearbeitet haben oder im Krankenhaus und dann aber abgelehnt worden sind für die Impfung, weil sie schwanger waren, weil man gesagt hat, wir wissen noch nicht, wie das aufs ungeborene Kind wirkt, wir wissen nicht, ob das mit der Schwangerschaft ein Problem macht, dann wirst du trotz, dass du jetzt dran gewesen wärst in der Impfreihenfolge, wirst du nicht geimpft.
Ja.
Gleiches galt auch dann für stillende Mütter.
Genau.
Viele Mütter haben uns berichtet, sobald das Wort Stillen gefallen ist bei dem Aufnahmegespräch oder bei dem Vorstellungsgespräch für die Impfung, wurde sofort gesagt, nee, jetzt wir impfen sie nicht. Sie stillen ja. So. Und deswegen kamen diese Empfehlungen raus, die ganz klar gesagt haben, nein, diese Leute erst recht impfen und durchaus auch schwangere Frauen priorisiert impfen, weil sie besonders gefährdet sind.
Ja. Ne?
Also da hat sich wirklich das ganze Blatt nochmal gewendet. Und ja, ich glaube, so ein bisschen aus der Röhre, wie gesagt, schauen die stillenden Mütter, die frisch das Kind zur Welt gebracht haben, weil dadurch keine Priorisierung wirklich entsteht. Aber dennoch sollte auf Basis dieser Empfehlungen niemand mehr in einem Impfzentrum abgelehnt werden, weil eine Situation des Stillens vorliegt. Das ist dann nicht mehr gemäß.
Genau, abgelehnt.
Genau, aber das haben wir ja viel rückgemeldet bekommen, dass das das Problem war. Und da sollte man natürlich ja dagegen nochmal argumentieren und sagen, es gibt diese ganz klaren Empfehlungen. Und wenn es wirklich Leute gibt, die sich da stur stellen und sagen, nee, wir machen das nicht, dann muss man einfach an andere Adresse gucken. Ich denke, man wird fündig werden.
Ja.
Gut. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt so das Thema des Nestschutzes ganz gut besprochen, haben so die verschiedenen Seiten erklärt, woher das überall kommt und das nochmal so ein bisschen geupdatet, auch wie das zusammenhängt mit der Coronavirus-Impfung. Wir hoffen, wir konnten euch da einen gewissen Überblick verschaffen, ergänzend also zu unserer vorletzten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr das Thema auch nochmal so fleißig teilt, wie ihr das mit der Folge über die Coronavirus-Impfung der Schwangerschaft und Stillzeit gemacht habt. Danke da nochmal für die Unterstützung, das hat uns sehr gefreut, da haben wir sehr gemerkt, dass das Interesse sehr groß gewesen ist und die Folge bestimmt bei ganz vielen Schwangeren und stillenden Müttern angekommen ist und ihnen hoffentlich auch weitergeholfen hat. Deswegen auch gerne mit dieser Folge machen. Es ist, glaube ich, gut, wenn man so diese Mechanismen und die Hintergründe dahinter auch verstanden hat und sich da informiert. Ansonsten natürlich auch gerne alle weiteren Folgen hören und weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Damit helft ihr im Endeffekt der Kindergesundheit und auch der Gesundheit von Müttern. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung in einem unserer Portale, wenn ihr die hinterlassen wollt, zum Beispiel bei iTunes. Dort kommen immer wieder sehr, sehr nette Kommentare auch rein. Darüber freuen wir uns und bedanken uns dafür. Und ja, ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und bis zur nächsten Folge.
Wenn ihr Antikörper habt, gebt sie gern weiter, zum Beispiel an eure Kinder.
Genau.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.